Ja, heute werfen wir mal ein paar Blicke in eine Doku, die im NDR ausgestrahlt wurde und die nennt sich Die Story im Ersten, Querdenker, wurde kürzlich ausgestrahlt und ich werde das auch verlinken. Ich kann sie zwar wahrlich nicht empfehlen, wer sich aber vergewissern möchte, ob ich hier womöglich irgendwas aus dem Zusammenhang gerissen habe oder so, der kann das gerne tun. Habe ich im Übrigen nicht, war auch gar nicht nötig, denn die Doku ist so dermaßen tendenziell, dass das überhaupt gar nicht notwendig wäre. Nichtsdestotrotz habe ich natürlich hier einige Szenen zusammengestellt, also zusammengeschnitten. Wer sich also das Bild dann im Gesamtkontext bilden möchte, der möge das tun. Wie gesagt, ist unten verlinkt. Das Video teile ich auf oder untergliedere ich in drei Teile. Da geht es einmal um das Wording, dann um die Argumente und dann um das Thema der Konflikt. Da kommt ein Konflikt Forscher zu Wort und ich sag dazu dann aber auch noch mal was. Wir fangen mal mit dem Wording an, um auch uns mal davon zu überzeugen oder die Frage zu beantworten, wie unvoreingenommen oder voreingenommen die Redakteure hier, die Journalisten hier an die Sache rangegangen sind. Und dazu jetzt einfach mal ein paar Auszüge. Ich kommentiere das dann zwischendurch. Und los geht's.
Eine Reise ins Herz der Revolte. Sie sehen sich als Kämpfer gegen ein vermeintlich irres System. Manche hier vergleichen es sogar mit Hitler-Deutschland.
Gut, sie sehen sich als Kämpfer gegen ein vermeintlich irres System. Das heißt also, die einzigen, die hier irre sind, sind die Demonstranten, die offensichtlich Gespenster sehen. Das ist ja eine ganz klare Botschaft, die hier vermittelt wird. Und der Vergleich zu Hitler-Deutschland darf natürlich auch nicht fehlen. Und hier auch der direkte Vergleich, den hier jemand auf einem Plakat hochhält, der darf natürlich auch nicht fehlen. Denn jeder, der sich in irgendeiner Form inzwischen kritisch äußert, und das sind für mich ja, da lege ich mich seit einigen Tagen, Wochen fest. Faschistoide Züge, die wir hier erleben. Jeder, der sich also kritisch äußert, wird also so eingeordnet, wie das hier passiert und auch weiterhin noch passieren wird.
Ein System, das Andersdenkende angeblich ins Abseits dränge. Warum denken diese Menschen so anders als die Mehrheit der Gesellschaft?
Ja, andersdenkende Menschen angeblich ins Abseits dränge. Ich weiß nicht, also selbst wenn man dieser ganzen Corona-Politik so neutral oder vielleicht teilweise wohlgesonnen gegenübersteht, muss man doch feststellen, insbesondere jetzt natürlich, seitdem diese ganze Debatte um die Impfpflicht entbrannt ist, dass natürlich Andersdenkende ganz klar in eine Ecke gestellt werden. Und das ist nicht vermeintlich und das ist nicht eingebildet, sondern das ist so. Und die Tatsache, dass die Mehrheit, auf die sich die Doku hier ja so gerne bezieht, das Ganze anders sieht, beziehungsweise die Mehrheit eben anders denkt als diese Minderheit, taugt nun wahrlich nicht als gutes Argument. Ja, denn es waren, glaube ich, immer schon Minderheiten beziehungsweise einzelne Köpfe, die quergebürstet waren und dementsprechend ganz, ganz wichtige Dinge gemacht haben. Weiter geht's.
Ein eiskalter Januarmorgen in Kiel. Die Flaggen hängen auf Halbmast, denn heute gedenkt Deutschland der Befreiung von Auschwitz. Eine kleine Gruppe vor dem Landtag aber treibt gerade etwas ganz anderes um.
Guten Morgen, wir sind hier eine Initiative, die ja schon seit April auf der Straße ist, weil wir uns immer noch Sorgen machen, dass unsere Grundrechte nicht vollkommen wiederhergestellt werden.
Worte, die einige Passanten maßlos ärgern.
Dass ihr euch nicht schämt, am Holocaust-Gedenktag eure Scheiße unter die Leute zu bringen.
Ja, okay, also auch hier wieder der Zusammenhang Holocaust beziehungsweise Nazi-Deutschland und dann eben die Tatsache, dass die Demonstrations- oder ja, die Teilnehmer dieser kleinen Veranstaltung hier sich direkt dort in die Nähe stellen, wird tatsächlich dann eben ja, letztlich so gedeutet, beziehungsweise es wird dann eben so verkauft, dass der Zuschauer eigentlich keine andere Möglichkeit hat, als es so zu deuten. Tatsächlich wartet der Mann, der hier spricht, ich glaube, Leif Hansen heißt der wird auch gleich noch vorgestellt, tatsächlich wartet der auf einen Politiker, um ihn ansprechen zu können, aber gut, okay, weiter.
Der Angriff prallt an Leif Hansen ab. Sorgen einer Minderheit.
So, da ist wieder Sorgen einer Minderheit. Jetzt geht es um Leif Hansen und seine Frau oder Freundin, weiß ich jetzt nicht genau, die zum Thema Corona, Impfen und so weiter befragt werden, eben als Minderheit.
Laut Statistischem Bundesamt steht in Deutschland nur jeder Siebte einer Impfung skeptisch gegenüber. Die Mehrheit dagegen erhofft sich dadurch eine Rückkehr zur Normalität.
Das ist natürlich wirklich sehr interessant, denn das wissen wir inzwischen aber natürlich auch alle. Die Impfung wird nicht verkauft als Möglichkeit, sich in irgendeiner Form zu schützen, beziehungsweise klar, wird natürlich auch erwähnt, aber spielt eigentlich in der Argumentation oder in dem Versuch des Werbens, wie Merkel das vor kurzem sagte, noch werde geworben, mal gucken, wie lange noch. Die Argumentation Gesundheit spielt gar keine so große Rolle, was auch naheliegend ist, weil ja inzwischen auch, also ich meine, es ist ja erstmal grundsätzlich so, wer sich impft, schützt sich im Wesentlichen selbst. Also diese ganze Erzählung von wegen schützt dich und andere, lass dich impfen und so weiter, ist vielleicht nicht hundertprozentig, aber doch zu einem großen Prozentsatz komplett aus der Luft gegriffen. Es schützt sich also jeder erstmal selbst. Normalerweise müsste dann auch, wenn jeder sich geimpft hat oder hat impfen lassen, müsste er so geschützt sein, dass er auch kein Problem mehr mit den Ungeimpften hat. Von daher ist diese ganze Diskussion eigentlich sowieso mehr oder weniger sinnlos. Aber wirklich das Interessante ist eben tatsächlich, dass die Off-Stimme hier betont, dass die Mehrheit der Deutschen sich eine Rückkehr zur Normalität wünscht, also zur alten Normalität. Und das Argument muss man dann wirklich mal ganz in Ruhe auf sich wirken lassen und sich darüber Gedanken machen, okay, also ich soll mich jetzt impfen lassen, damit es wieder irgendwie eine Normalität gibt, aber nicht aus medizinischen Gründen. Und die Impfstoffe sind in viel zu kurzer Zeit entwickelt. Sie haben nur Notfall beziehungsweise bedingte Zulassungen. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie das ist, da kursieren unterschiedliche Informationen oder Gerüchte im Netz, wie es ist, wenn jetzt die pandemische Notlage aufgehoben wird. Ich habe gehört, dass dann tatsächlich diese Notfall- oder übergangsmäßig vorläufig zugelassenen Impfstoffe dann eigentlich wieder vom Markt genommen werden müsse. Wer das genauer weiß und da vielleicht auch Links hat, möge das gerne kommentieren. Ich weiß es wirklich nicht so genau. Aber die Argumentation also heißt nicht Schutz vor der Krankheit Covid-19, sondern die Aussicht, wieder in die Normalität zurückzukehren. Das ist schon krass.
Wie die meisten QuerdenkerInnen mögen sie eigentlich keine Systemmedien, wie sie professionellen Journalismus bezeichnen.
Professionellen Journalismus, ja. Lassen wir so stehen.
Aber sie wollen den Dialog auch nicht verweigern. Und so erzählen sie uns an einem stürmischen Tag im März, wie es ein Jahr zuvor losging. Und zwar ausgerechnet mit einem ZDF-Beitrag, der die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung wenige Tage vor dem ersten Lockdown kritisch beleuchtet.
Das ist im Übrigen wirklich ganz interessant. Wenige Tage vor dem ersten Lockdown, ich habe den Beitrag nicht gesehen oder ich kann mich zumindest nicht erinnern. Ich weiß auch nicht, wie kritisch der war. Aber wenn er denn tatsächlich kritisch gewesen ist, ist es schon interessant, dass er wenige Tage vor dem ersten Lockdown tatsächlich dann eben noch ausgestrahlt wurde, werden konnte, wie auch immer. Danach aber im Grunde genommen eigentlich fast gar nichts mehr kam, was in irgendeiner Form kritisch war. Das kann jetzt jeder gerne leugnen oder behaupten, es sei nicht so, aber die kritischen Meldungen seit Beginn des ersten Lockdowns der etablierten und der öffentlich-rechtlichen Medien, die kritischen Meldungen oder Berichte, die kann man an einer Hand abzählen. Machen wir uns nichts vor. Damals in diesem ZDF-Beitrag kam interessanterweise sogar, auch wenn ich den jetzt hier nicht großartig thematisieren will, kam sogar Wolfgang Wodak noch zu Wort im ZDF. Das sollte man sich tatsächlich irgendwie dick ankreuzen, denn danach war er ja quasi aus der Öffentlichkeit verschwunden, beziehungsweise wurde eigentlich nur diffamiert und eben auch in diese Ecke gestellt.
Ein normaler Fernsehbeitrag mit kontroversen Standpunkten zu politischen Entscheidungen, der aber für sie zum Anlass wird, schon bald das gesamte politische System in Frage zu stellen.
Ja, also dazu muss man natürlich sagen, ich stelle jetzt mal die These auf, wenn es mehr solcher Beiträge gegeben hätte, gar nicht übermäßig kritisch, sondern zumindest so, dass sie streitbar sind und dass sie unterschiedliche Aspekte beleuchten, scheinbar Scheinbar hat das ja der Frontal 21-Beitrag hier gemacht, wenn ich das so richtig verstehe. Wenn es davon also mehr Beiträge gegeben hätte, mehr Zeitungsartikel gegeben hätte, insgesamt mehr Ausgewogenheit und Neutralität gegeben hätte, dann wäre es nicht nötig gewesen, sich über andere Medien, eben dann die alternativen Medien, zu informieren. Aber so ist es ja nicht gewesen. Und man muss einfach dazu sagen, dass selbst die Geschichten, die dann irgendwann rausgekommen sind, irgendwie Maskendeals und Divi-Register und die Tauglichkeit oder auch weniger Tauglichkeit der PCR-Tests, die Testzentren-Geschichten, wo dann, also man kann es ja gar nicht alles aufzählen. Es ist ja, es wäre ja teilweise ohne die alternativen Medien wäre es wahrscheinlich überhaupt gar nicht thematisiert worden. Die kamen dann einfach an bestimmten Themen nicht mehr vorbei und mussten das dann letztlich tun, aber gerade nach dem Divi-Skandal gab es tatsächlich ein paar kurze kritische Berichte, durchaus auch in den angesprochenen Medien. Das ist aber ja auch schon wieder vom Tisch. Also kritische Medien oder neutrale, ausgewogene Medien finden faktisch seit Beginn von Corona nicht statt. Ja, kommen wir zu den Argumenten, also den Argumenten der Kritiker. Viel Raum haben die natürlich in dieser Doku nicht bekommen, aber immerhin, es gab sie und einige davon möchte ich jetzt vorstellen. Ja, ich mache das jetzt erstmal.
Also ich finde es einfach total beängstigend, dass in so viele Grundrechte eingegriffen werden, die eigentlich gar nichts mit dem Schutz vor einer Krankheit zu tun haben.
Wir haben für diesen Film zwei Querdenker begleitet, auch Leif Hansen. Er will auf die Zuschauertribüne des Landtags in Kiel.
Der kann natürlich überhaupt nicht verstehen, warum er nicht angeln gehen kann, weil es Infektionsrisiko.
Als der Saaldiener ihn ermahnt, eskaliert die Situation.
Warum werden Maskenbefreiung nicht anerkannt als Besucher? Ich kann ja also öffentliches Recht wahrnehmen, oder wie? Die sitzen dort unten ohne Maske und wir müssen hier mit Maske sitzen.
Ja, zum einen das zuerst genannte Argument, dass so viele Rechte eingeschränkt werden, die mit der eigentlichen Pandemie gar nichts zu tun haben, als auch sein Argument. Offensichtlich hat eine Maskenbefreiung. Unten sitzen die Leute relativ dicht nebeneinander ohne Masken. Und seine Frage, warum er dort oben mit Maskenbefreiung sogar als Zuschauer nicht ohne Maske sitzen darf. Auf beide Argumente geht die Doku keine Sekunde ein. Und das finde ich wirklich bemerkenswert, denn normalerweise, wenn man gute Argumente hat, dann nimmt man die der Gegenseite schlicht und ergreifend argumentativ auseinander. In diesen beiden Fällen hier ist das nicht passiert. Also guckt euch gerne die ganze Doku an. Es wurde nichts zu diesen Argumenten gesagt. Gar nichts.
Guten Morgen, wir sind hier eine Initiative, die ja schon seit April auf der Straße ist, weil wir uns immer noch Sorgen machen, dass unsere Grundrechte nicht vollkommen wiederhergestellt werden.
Da kommt der Justizminister wie gerufen.
So, ein Mann, ein Wort. Wir haben heute Morgen schon mit dem Landtagspräsidenten gesprochen, genau über diesen Punkt, ob Geimpfte und Ungeimpfte von der Privatwirtschaft auch am öffentlichen Leben unterschiedlich behandelt werden dürfen.
Und darüber diskutieren wir denn ja erst, wenn es soweit ist. Das haben wir ja noch. Die Diskussion ist ja noch nicht in Gang. Im Moment ist es ja so, dass gar nicht genügend Impfstoff da ist.
Ja, das ist das Hauptargument. Aber die Debatte kann man ja auch führen, ohne den Impfstoff schon zu haben.
Ja, die Debatte hätte man durchaus führen können und jetzt wird die Debatte geführt und dabei geht es ja nicht nur um die freie Wirtschaft, die irgendwas zulässt oder nicht zulässt, wenn jemand ungeimpft ist, sondern das ist ja mittlerweile auch eine radikal beängstigende politische Diskussion, die hier geführt wird, von wegen Geimpfte oder Ungeimpfte. Also auch auf diese Frage, auch auf dieses Argument, das der Leif Hansen hier jetzt vorträgt, es wird gesendet, aber es wird mit keinem Wort darauf eingegangen. Es wird komplett ignoriert.
Ich frage mich, wohin geht das Spiel? Bis wann ist denn Ende? Und wenn jetzt endlich alle durchgeimpft sind, wenn ich es positiv formuliere, 2022 vielleicht, dann haben wir doch den nächsten. Also Viren sind doch mutierend.
Ja, könnte man zumindest mal drüber sprechen. Ich würde das erwarten. Ich würde das von einer solchen Doku erwarten, dass dieses Argument, das die Frau hier jetzt aufbringt, dass das zumindest einfach mal aufgenommen wird. Es wird komplett ignoriert.
Auch Selina Fullert geht gegen das Impfen auf die Straße. Als wir sie im Februar besuchen, ist sie Chefin der Hamburger Querdenker. Ihr Freund ist Wirtschaftsdozent. Beide lehnen die Corona-Maßnahmen ab.
Gerade im Moment durch den Shutdown, der zweite, der jetzt kam, und dass jetzt die Gewerbetreibenden noch viel mehr trifft wie der erste, gab es jetzt so viel Wut und so viel Hass auch und so viel Verelendung in der Gesellschaft. Ja, das ist zutiefst gespalten auch.
Gut, wird jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr überraschen. Mit keiner Silbe wird auf dieses Argument, für mich ein gutes Argument, eingegangen.
Kinder sind komplett durchgeimpft. Ich bin nicht gegens Impfen, aber so ein relativ neuer Impfstoff, kaum Studienergebnisse dazu, wie er tatsächlich langfristig wirkt, macht mir Angst.
Ja, kann man verstehen, oder? Selbstverständlich wird auf dieses Argument in dieser Doku überhaupt nicht eingegangen. Nicht die Bohne.
Ich wollte mich erstmal erkundigen, was kann ich aktiv für unsere Immunsysteme tun, um uns auch ein bisschen vor dem Virus zu schützen. Weil wir hatten auch panische Angst davor, dass hier wirklich eine schwere Krankheit auf uns zurollt. Und da bin ich tatsächlich dann auf einen Coach gestoßen, auf einen Hamburger Coach, der auch über gesunde Ernährung ganz viel gemacht hat, über Trainingsmethoden zu Hause und im privaten Umfeld. Und der hatte dann irgendwann angefangen, tatsächlich mal zu hinterfragen, was steckt eigentlich hinter diesem Coronavirus, wie gefährlich ist der und wie können wir unser Immunsystem stärken?
Ja, die Frage, wie man gegen eine Krankheit etwas tun kann, bevor man sie bekommt, zum Beispiel durch die Stärkung des Immunsystems, durch einen bestimmten Lebenswandel, durch Sport, Fitness, Optimismus, ganz wichtig, auch Vitamine, habe ich das schon gesagt, weiß ich jetzt nicht, also auch Vitamine, was spricht dagegen, darüber mal nachzudenken? Ich weiß es nicht, jedenfalls wurde auf das, was die Selina hier gesagt hat, wer hätte das gedacht, mit keinem Wort eingegangen.
Sein angebliches Wundermittel gegen Corona? Vitamine.
Ja, hier wird dann jetzt nochmal dieser Coach vorgestellt. Das habe ich jetzt hier bewusst rausgeschnitten. Ich kenne den nicht, ich will den auch hier gar nicht bewerten oder so. Aber offensichtlich kommt er zu dem Schluss, dass Vitamine eine verdammt gute Idee sei. Speziell Vitamin E und Vitamin D, glaube ich. Da bin ich jetzt kein Experte, das kann ich nicht beurteilen. Aber ich sag's mal ein bisschen fatalistisch. Schaden können Vitamine wahrscheinlich auch nichts. Aber auch darauf wird natürlich nicht eingegangen. Stattdessen wird dieser Coach in irgendwelchen komischen Images Videos dann vorgestellt. Ja, gut, weiß ich auch nicht. Also, wie gesagt, um den Coach geht es hier wahrlich nicht. Aber ein weiteres Argument, Immunsystem stärken, Vitamine etc., wird hier ignoriert.
Und dann kommt ein Arzt zu Wort, der später zum Idol der Querdenker wird. Er hält die Reaktionen auf das Coronavirus für völlig übertrieben.
Ja, das ist jetzt Frontal 21, von dem vorhin schon die Rede war. Wo Wodak dann wahrscheinlich das letzte Mal in den öffentlich-rechtlichen Medien zu Wort kam.
Mich ärgert, dass jetzt so viele Menschen darunter leiden müssen, unter dieser Panik, die gemacht wird. Dass unnötig Menschen in Quarantäne gebracht werden, dass wichtige Veranstaltungen abgesagt werden, dass Menschen wirtschaftlichen und persönlichen Schaden nehmen.
Auf YouTube behauptet Wodak nun, dass hinter der Corona-Politik ein Netz aus dubiosen Wissenschaftlern stecke.
Ja, damit beenden wir dann den Part Argumente, die Argumente. Das, was Wodak gesagt hat, ist ja nun unzweifelhaft richtig. Die sogenannten Kollateralschäden, die haben sich ja mittlerweile zu einem Berg aufgetürmt, den man tatsächlich gar nicht mehr erklimmen kann, ohne Sauerstoff mit draufzunehmen. Auch darauf wurde in keinster Weise eingegangen und natürlich auch nicht darauf, was möglicherweise Wissenschaftler oder andere Interessengruppen, eben auch Unternehmen oder eben auch Politiker von dieser Krise mitnehmen können, als für sie persönlich sehr, sehr positiv beziehungsweise lukrativ. Ja, das waren im Wesentlichen die Argumente, die in dieser Doku gezeigt wurden oder vorgestellt wurden. Das finde ich auf der einen Seite löblich, auf der anderen Seite werden sie natürlich völlig entwertet, dadurch, dass mit keinem Wort in irgendeiner Form inhaltlich darauf eingegangen wird. Beziehungsweise man kann es auch umgekehrt sagen und kann sagen, okay, im Grunde genommen entwertet sich der Journalismus, der für diese Doku hier verantwortlich zeichnet, selbst. Denn es steht zu vermuten, dass diese Argumente deswegen unkommentiert blieben, ja, weil da nichts war. Ja, kommen wir zum dritten Teil, kommen wir also zu dem Teil der Konflikt. Und dazu hat diese Doku hier, brav mit Masken ausgestattet, einen Konfliktforscher an Land gezogen. Und der soll jetzt die 9 Stufen beziehungsweise 3 Phasen des Konfliktaufbaus sozusagen mal erklären und soll das tun aus der Sicht beziehungsweise bezogen auf die Querdenker, die kritischen Leute, die Menschen, die nicht ohne weiteres unhinterfragt alles akzeptieren wollen. Er bescheinigt ihnen in seinem Konfliktmodell, ich will das eigentlich gar nicht so erzählen. Wir machen es anders. Ich möchte euch jetzt um Folgendes bitten. Wenn ihr euch jetzt diesen Konfliktforscher anhört, dann versucht mal so zu tun, als spräche er nicht über Querdenker oder kritische Geister oder Leute, die in irgendeiner Form Widerstand leisten. Darüber spricht er, das denken wir jetzt uns mal so, darüber spricht er nicht, sondern er spricht über die Bundesregierung und die Landesregierungen. Versucht euch das einfach mal vorzustellen. Alles, was jetzt gesagt wird, bezieht mal bitte oder übertragt mal bitte auf das, was die Bundesregierung und die Landesregierungen so machen. Okay, los geht's.
Wir treffen den Konfliktforscher Andreas Zick. Das Tückische an Konflikten ist, ganz gleich, ob sich einzelne Menschen oder gesellschaftliche Gruppierungen streiten, sie haben eine ganz archaische Dynamik.
Diese Konfliktdynamik, die läuft bei vielen Konflikten tatsächlich schematisch immer so ab. Je tiefer sie kommen, umso weniger kommen sie noch an die Einzelnen, die da in dem Konflikt drin sind, heran.
Grob gesagt geht es immer weiter bergab, in 9 Stufen, die sich in 3 Hauptphasen einteilen lassen. In der ersten Phase debattieren Menschen viel. Sie demonstrieren in der Hoffnung, dass ihr Protest etwas bewirkt. Normaler demokratischer Alltag.
Okay, in der ersten Phase also, kurz, vor dem ersten Lockdown, wurde tatsächlich diskutiert und debattiert, durchaus auch kontrovers. Wir erinnern uns zum Beispiel, dass von Spahn, Wieler und auch anderen vermeintlichen Experten diese ganze Geschichte eigentlich eher kleingeredet wurde, als eher harmlos und schwererer Schnupfen oder eine leichtere Grippe eingeordnet wurde. Wir erinnern uns, dass Drosten zum Beispiel auch recht früh schon gesagt hat, nein, Masken würden nichts bringen, da käme sowieso alles durch. Dann hat sich da ja eine Veränderung aufgebaut, die ja dann in die absolut entgegengesetzte Richtung ging. Aber das will ich jetzt alles gar nicht, das dient jetzt wirklich nur nochmal dem Versuch, das Ganze also jetzt nicht auf Querdenker oder sonstige zu beziehen, sondern auf Bundes- und Landesregierungen. Und die Debatte hat in der Tat zu Beginn stattgefunden und das ist ja auch nicht verkehrt.
Eine Verhärtung in einem Konflikt bedeutet eine Polarisierung ihrer Einstellung. Das heißt, sie blenden andere Einstellungen und Überzeugungen aus.
Ja, Bundesregierung, Landesregierungen blenden andere Einstellungen aus.
Sie gucken nicht mehr hin, sie wägen die Daten nicht mehr ab.
Im Klartext, alles wird in Bausch und Bogen abgelehnt. Wenn aber selbst Polemiken nichts mehr bringen, geht es eine Stufe tiefer. Jetzt wird nicht mehr debattiert, jetzt bedroht man sich gegenseitig.
In dem Moment, wo das so radikal, die Polarisierung so radikal ist, gerät das von der Ebene einer konstruktiven Protestkultur in so eine Protestkultur, wo ich protestiere, auch wenn andere dabei Schaden nehmen. Das ist mir alles vollkommen egal. Ich bin der Meinung, wir sind richtig, wir liegen richtig und wir werden hier unterdrückt.
Bundesregierung, Landesregierungen.
Gibt auch jetzt keiner nach, findet sich kein Kompromiss. Wird es auf der untersten Ebene richtig gefährlich.
Und an dieser Stelle ist der ganz entscheidende Sprung dann auf eine Ebene, wo der Konflikt in Aggression, Gewalt münden kann. Das heißt, es kommt dann zu der Idee, wir müssen den Feind vernichten. Aber ich glaube, wir alle, ich bin mir ziemlich sicher, Sie auch, haben irgendwann mal gezweifelt, läuft da nicht was ganz anderes ab? Ist das, was dort jetzt gerade mit Impfstrategien oder auch mit Mund-Nasen-Schutz oder Lockdown, Läden schließen, Läden nicht öffnen, da war doch wahnsinnig viel widersprüchlich.
Doch Andreas Zick wird es, wie die meisten, bei einem Kopfschütteln belassen.
Ja, und das ist das große, große gesellschaftliche und politische Problem. Seit anderthalb Jahren wird diese Gesellschaft auf eine Belastungsprobe gestellt, deren Folgen noch nicht ansatzweise absehbar sind. Und ein großer Teil der Verantwortlichen und auch der Bevölkerung denkt sich wahrscheinlich, behaupte ich jetzt einfach mal, das Ganze ist Wahnsinn, tut es aber mit einem Kopfschütteln ab. Hey, shit happens, kann man nichts machen. Und das ist das Problem und deswegen stecken wir immer noch in dieser Krise. Denn Kopfschütteln allein reicht längst nicht aus, wenn man zu Schlüssen kommt, zu denen man naheliegenderweise auch kommen sollte.
Juli 2020. Nach dem ersten Lockdown sinken die Corona-Zahlen. Doch die Maßnahmen bleiben. Unmut macht sich breit. Auf ihrem Account macht auch Selina Fullert mobil. Sie verändert sich in dieser Zeit sehr, guckt viele irritierende Videos der Querdenkerszene.
Irritierende Videos der Querdenkerszene. Weiß ich nicht, ist das so eine Kiez-Szene oder ein eingetragener Verein und wer gehört dazu oder wer gehört nicht dazu? Ist komplett undifferenziert und natürlich kommt jetzt auch wieder Ken Jebsen zum Einsatz.
Zum Beispiel ihn.
Mann, haben wir eine scheiß Angst, wie das ausgeht.
Wir haben inzwischen Selina Fullerts YouTube-Daten ausgewertet.
Ja, das muss man noch kurz erwähnen. Sie haben eben diese Facebook-Daten zur Verfügung gestellt bekommen und haben die ausgewertet. Wie genau Sie das jetzt gemacht haben, keine Ahnung. Interessant finde ich tatsächlich aber die Schlussfolgerungen, die Kollegen dann hier ziehen und die eine ziemlich deutliche Sprache sprechen.
Sie zeigen, dass sie mit Beginn des ersten Lockdowns viele Videos geschaut hat. Und je länger der dauert, desto tiefer dringt sie vor in die Verschwörungswelten.
Gut, also Videos, die man im Internet beziehungsweise über Facebook guckt oder teilt oder wie auch immer, sind also Verschwörungswelten. Also das ist halt das grundsätzliche Problem der speziell der Öffentlich-Rechtlichen, aber ja doch primär der Öffentlich-Rechtlichen, auch anderer etablierten Medien, dass alles, was aus dem Netz kommt, als unseriös, verschwörungstheoretisch, antisemitisch, faschistisch, ich weiß es nicht, alles irgendwie eingeordnet wird, anstatt den Job zu machen, den der Presserat eigentlich vorschreibt, nämlich die Wahrheit zu suchen und sich jede Quelle anzugucken zu einem Thema, die man sich angucken kann. Es ist ja dann eine andere Frage, ob man jetzt zu diesem oder jenem Schluss kommt und ob man sagt, diese Quelle ist seriös, die kann ich hier für mich als Öffentlich-Rechtlicher weiterverwenden oder das ist Müll, die kicke ich gleich wieder raus. Aber die grundsätzliche kategorische Einordnung, im Prinzip Internetvideos sind böse, die ist natürlich ein großes Teilproblem der ganzen Problematik der etablierten Medien schlechthin.
Wow, das ist interessant. Da ist kaum Platz noch für, ich weiß nicht, so Hobbygedöns, weißt du? So, wie öffne ich mein Auto oder Autoschlüssel? Ich weiß nicht, so ne? Do-it-yourself-Dinger. Es ist viel, viel Politisches.
Ja, es ist viel, viel Politisches. Und das haben wir nicht so gerne. Das mögen wir nicht so gerne. Also, Leute, seht mal zu, dass ihr euch Hobbyvideos anguckt, aber doch nicht sowas Politisches. Also, es geht doch gar nicht, oder?
Josef Hollenburger analysiert von Beginn an die Querdenkerszene auf Telegram.
Wir sehen aber bei Telegram, dass es eben keine breite Bandbreite der Medien ist, die da rezipiert wird.
Selbstverständlich ist es eine extrem große Breite, die auf Telegram rezipiert wird. Also das ist einfach Schwachsinn. Es ist ja nun mal so, ich habe auch keinen Bock mehr langsam, das immer wieder zu erzählen. Es gibt bei den öffentlich-rechtlichen etablierten Medien, es gibt auf Telegram, es gibt auf Facebook, auf YouTube, es gibt überall gibt es durchgeknallte Idioten, die irgendwelchen Unsinn posten. Aber Telegram, und das muss man jetzt auch einfach mal so feststellen, ist einer der wenigen Kanäle, wo man ja weitestgehend beziehungsweise nahezu komplett unzensiert posten, rezipieren und diskutieren kann. Also es ist tragisch, dass Leute überhaupt zu Telegram gehen müssen. Das ist ja das eigentliche Problem. Aber gut, weiter hier im Text.
Telegram ist es tatsächlich eigentlich der verschwörungsideologische Diskurs, der wie in einer Echokammer immer und immer wieder reproduziert wird. Und da ist nur zum Anschein eine große Meinungsvielfalt. Eigentlich ist es ein sehr enger Meinungskorridor, der sich auf Telegram aber mit sehr vielen Stimmen wiedergibt.
Ja, das können wir dann natürlich auch mal wieder auf die Bundesregierung, Landesregierung oder eben auch auf die klassischen Medien beziehen. Jetzt werden hier natürlich noch ein paar Feindbilder eingeblendet. Die lasse ich jetzt mal unkommentiert, denn würde ich jetzt kommentieren, zum Beispiel Oliver Janich oder die Namen, die jetzt gleich dann noch folgen, wäre ich in der Rechtfertigung. Und ich habe überhaupt keine Lust, in der Rechtfertigung zu sein. Was ich denke oder sage, hat zum Beispiel mit dem, was Oliver Janich tut, erstmal überhaupt nichts zu tun. Und ob ich das positiv oder negativ finde, was er sagt, oder ob ich ihn schätze oder seriös finde, oder ob ich das Gefühl habe, dass er in eine komplett falsche Richtung argumentiert, das spielt null Rolle. Das ist völlig egal. Und das ist halt diese Kontaktschuld, auf die lasse ich mich auch nicht ein. Aber das ist natürlich genau das, was hier passiert. Gut.
In die Parallelwelt dieser Plattform ziehen prominente Querdenker immer mehr Menschen. Eine neue Bewegung formiert sich. Und mit jeder Demonstration wächst die Zahl ihrer Anhänger.
Parallelwelt. Zu teilen ist es, glaube ich, wirklich eine Parallelwelt. Aber es ist notwendig geworden, in eine Parallelwelt zu gehen, wenn die, die uns als real verkauft wird, keinen Raum mehr dafür bietet. Das ist das Problem. Das ist so ähnlich wie bestimmten Wissenschaftlern vorzuwerfen, sie würden auf bestimmte Videoformate gehen, beziehungsweise in Sendungen von bestimmten Videoformaten gehen, um sich da interviewen zu lassen. Ja, was sollen sie machen, wenn sie in den Öffentlich-Rechtlichen überhaupt gar nicht vorkommen und überhaupt nicht eingeladen werden, aber trotzdem ihre Meinung kundtun wollen, was ja ihr gutes Recht sein sollte, dachte ich jedenfalls bis vor kurzem noch. Was sollen sie dann tun? Klar, dann müssen sie sich alternative Medien suchen, die ihnen die Möglichkeit bieten, zu sagen, was sie zu sagen haben.
Am späteren Abend stürmten dann Rechtsextremisten den Platz vor dem Reichstag. Die Reichsflagge vor dem Hohen Haus der Demokratie.
Ein Wendepunkt. Diese Nachricht verbreitet sich rasend schnell über soziale Medien.
Und hier natürlich nochmal der krönende Abschluss, 29.08.2020 in Berlin. Ich war erfreulicherweise da und kann daher sagen, dass das kompletter Bullshit ist, was hier erzählt wird und was aber von Anfang an erzählt wurde. Das will ich jetzt aber auch gar nicht mehr großartig vertiefen, denn dieser sogenannte Sturm auf den Reichstag hatte mindestens Geschmäckle. Ich würde sagen, ist mindestens geduldet gewesen aufgrund der paar People, die da oben standen. Und ich war am Nachmittag selbst auf dem Platz. Es gab dort auch Veranstaltungen von genau diesen schrägen Typen, die jetzt hier dann stürmen. Das waren bewilligte Veranstaltungen mit Technik und Zelt und Bühne und allem drum und dran, die aber trotzdem abgesperrt waren. Es kam also niemand so ohne weiteres rein. Und alleine das ist natürlich komplett verschwiegen worden. Das also am Nachmittag, da vorne sieht man übrigens das Zelt auch noch. Da war das Ganze, wenn ich mich richtig erinnere. Kann ich mich jetzt aber täuschen, weiß ich nicht genau. Ist also schon sehr interessant, dass also dort eine solche Veranstaltung von ausgerechnet diesen Leuten stattgefunden hat, die dann, oh Wunder, wer hätte das gedacht, am Abend dann angeblich den Reichstag stürmen. Gehört meiner Meinung nach zu den größten Lügen, die in dieser Corona-Krise verbreitet wurden und auch zu den geschmacklosesten und propagandistischsten und ja widerwärtigsten eigentlich.